Ja, zurzeit bestimmt wieder mal ein kleines Land die Schlagzeilen in dieser Welt. Nein, es ist nicht der Nahe Osten zurzeit, sondern es ist im Fernen Osten. Es ist Nordkorea. Vielleicht habt ihr es gehört, seit einigen Tagen droht der Machthaber Kim Jong-un mit einem Atomschlag gegen USA und andere Staaten und löst Aufruhr aus, dadurch, dass er auch den Nicht-Angriffspakt mit Südkorea aufgekündigt hat. Das ist sozusagen heute in den Schlagzeilen. Aber ein anderes Thema wird eher nicht so erwähnt und behandelt. Das ist Folgendes. Nordkorea gilt nämlich als Staat mit der schlimmsten Christenverfolgung. Laut der christlichen Organisation Open Doors, vielleicht kennt ihr sie, gilt der christliche Glaube dort als größte Bedrohung für das Regime. Und das geht so weit, dass Gemeindeversammlungen verboten sind, dass selbst der Besitz einer Bibel ein Verbrechen darstellt und die Christen auch ausspioniert werden und wenn sie entdeckt werden, verhaftet werden und eingesperrt werden, in ein Arbeitslager müssen, wo sie bis zu 18 Stunden am Tag arbeiten müssen. Sie werden von ihren Kindern getrennt. Sie werden nicht selten gefoltert und getötet. Und Nordkorea ist kein Einzelfall. Heutzutage gibt es in mehreren Staaten wirklich massive Christenverfolgung. Und wir bekommen es oft nicht so mit. Und für uns ist Verfolgung vielleicht so ein Thema, was wir in der Bibel lesen, was wir in Geschichtsbüchern lesen. Aber Verfolgung ist heute real. Verfolgung geschieht. Und heute Morgen geht es um das Thema Verfolgung. Und das ist deswegen hochaktuell. Hört darauf, was Gott dazu sagt. Und wir machen in unserem Studium weiter im ersten Petrusbrief. Wir sind im Kapitel 3 angelangt und wollen heute die nächsten Verse lesen und studieren, verstehen. Wir erinnern uns, der Apostel Petrus schreibt seinen Brief an verfolgte Christen in Kleinasien. Kleinasien ist die heutige Türkei und er schreibt an die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Von drei dieser fünf Provinzen wissen wir nicht, wie die Gemeinden entstanden sind. Wir wissen von Asia, wir wissen von Galatien. Aber von den anderen wissen wir eigentlich gar nicht, wie die Gemeinden dort entstanden sind. Nur zur Zeit, als Petrus schreibt, gibt es dort Gläubige. Sie versammeln sich in Gemeinden und sie sind einfach verbunden dadurch, dass sie Verfolgung erleben. Von dem, was wir hier im Brief lesen, ist es vor allem eine Verfolgung mit Worten. Sie werden verlästert, sie werden geschmäht und verleumdet. Und wir können auch entnehmen aus dem Brief, dass es sich wohl vor allem um Heidenchristen handelt. Solche, die eigentlich die Verfolgung nicht so gewöhnt waren. Die Judenchristen, die kannten das. Die Judenchristen wurden von Anfang an von den Juden verfolgt. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, aber für Heidenchristen war das etwas Neues. Und Petrus schreibt diesen Brief, schreibt diese Worte mit einer bestimmten Absicht, die wissen wir, weil er sie niedergeschrieben hat. Und ganz am Ende, in 5, Vers 12, sagt er, dass er das geschrieben hat, um euch zu ermahnen und euch zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Und somit hat er zwei Absichten. Er will zum einen, er will die Gnade Gottes bezeugen und sie ermutigen dadurch. Gott ist euch immer noch gnädig, auch wenn ihr verfolgt werdet. Und zum anderen will er sie ermahnen. Ihr seid zwar verfolgt, aber ihr müsst trotzdem Gott gehorchen. Ihr müsst trotzdem Gott treu sein. Ja, und wie erreicht er diese Absicht? Er fängt an, indem er in einem ersten Teil vor allem die Errettung Gottes betont und Gottes Errettung und ihre Folgen darstellt. Wir haben gesagt, das ist eigentlich so von Anfang an des Briefes bis Kapitel 2, Vers 10. Und dann geht Petrus dazu über, die Situation in einer feindlichen Umgebung darzustellen. Wie lebt man zu Gottes Ehre in einer feindlichen Welt? Das ist so der zweite Teil. Und ab 2, Vers 11 beginnt er also, zuerst die Verantwortung in der Welt darzustellen. Diese Verantwortung ist zu jeder Zeit gleich. Wir sollen uns Autoritäten unterordnen. Das schreibt er in diesem Brief. Und das, dabei behandelt er eigentlich drei Beziehungen. Das erste ist die Regierung. Ordnet euch der Regierung unter. Dann ordnet euch euren Herren unter. Da gab es vor allem die Sklaven, die ihre Herren hatten. Und ihr wisst, Sklaven hatten keine Rechte damals. Und so konnte es sein, dass der Herr, dem sie dienten, sie schlecht behandelt hat. Und sie sollten sich trotzdem ihm unterordnen. Sie sollten bereit sein, selbst für Gutes tun zu leiden. Und dann die dritte Beziehung ist die Beziehung zum Ehepartner. Und er schreibt an die Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und es geht da vor allem um Beziehungen zwischen einem gläubigen Menschen und einem ungläubigen Menschen. Die gläubige Frau will ihren Ehemann gewinnen, dadurch, dass sie Gottes Wort umsetzt, die Verantwortung vor Gott wahrnimmt und sich unterordnet, auch einem ungläubigen Ehemann. Und der Ehemann soll seine Frau, wenn sie ungläubig ist, soll er sie ebenfalls dadurch gewinnen, dass er seine Verantwortung wahrnimmt, dass er sie ehrt, dass er die Freundschaft mit ihr pflegt und sie ja wirklich mit Liebe und Ehre behandelt. Klar gilt das auch für gläubige Ehepartner, aber Petrus schreibt hier vor allem, hat er diese Beziehung im Blick, wo ein Ehepartner ungläubig ist. Und so können wir einen guten Wandel zeigen in dieser feindlichen Welt, und das schließt auch ein, dass wir Leid ertragen. Und so leitet jetzt Petrus über von dieser Verantwortung in der Welt, ordnet euch unter, nehmt eure Verantwortung wahr, leitet er über zu dem Thema, wie geht ihr mit dem Leid eigentlich um? Und wir haben zum letzten Mal die Verse 8 bis 12 gelesen im Kapitel 3, wo es zum einen um die Beziehung untereinander, unter den Gläubigen geht, Vers 8, und dann die Beziehung, die Reaktion auf Feinde, die euch schmähen, und ihr sollt sie nicht ebenso behandeln, ihr sollt nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern mit Gutem. Ihr sollt solche, die euch schmähen, segnen. Das heißt nicht, sie auf die Schulter klopfen und sagen, wunderbar, dass du mich schmähst. Nein, wie können wir Feinde segnen? Indem wir für sie beten, sagt der Jesus, indem wir ihnen das Evangelium sagen, indem wir einfach ihnen Gutes wollen. Und das Beste, was sie haben können, ist Errettung. Wir wollen, dass sie die rettende Botschaft hören und verstehen. Und dann schließt Petrus diesen Teil ab Vers 10 bis 12 in Kapitel 3 mit einem Zitat aus dem Psalm, wo David dasselbe erlebt hat. David wurde verfolgt von Saul, und er hat auf Gott vertraut. Und er schreibt in diesem Psalm von einem guten Leben. Ein gutes Leben ist nicht, wenn alles immer glatt läuft, wenn wir keine Schwierigkeiten haben. Ein gutes Leben ist, wenn du Gutes tust. Obwohl du vielleicht verfolgt wirst, wie David. Und so schreibt er davon, dass wir zu jeder Zeit Gutes tun sollen und den Frieden nachjagen müssen und ermutigt sein dürfen, dass Gott auf die Gerechten sieht. Nicht nur, dass er davon weiß, sondern dass er mit einem wachen Auge reinzoomt auf die Gerechten und ihre Situation kennt und Abhilfe schaffen kann. Sein Wille geschieht. Und jetzt kommen wir zu Vers 13 und diesem nächsten Teil, wo es jetzt um den Umgang mit dem Leid um Christi willen geht. Man könnte sozusagen sagen, dass alles vorher eigentlich nur Einleitung war für das Thema Verfolgung. Lasst uns den Text lesen. Vers 13. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Eiferer für das Gute seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt Christus den Herrn in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euch euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch verleumden. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Und das ist unser Text und unser Thema lautet: Lebe gottesfürchtig im Leiden für Gerechtigkeit. Kennt ihr noch Petrus zwei Absichten? Er will ermutigen, den Blick auf die Gnade Gottes richten und er will ermahnen. Und genau das tut er in diesem Text, den wir heute hier haben. Die ersten beiden Verse sind die Ermutigung und auch der letzte Vers ist eine Ermutigung. Ja, die Ermutigung lautet: Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Eiferer für das Gute seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Das ist Ermutigung. Am Schluss wieder. Denn es ist besser, wenn ihr für Gutes tun leidet, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn es der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Wieder eine Ermutigung. Sozusagen ist die Ermutigung der Rahmen um den Mittelteil, um diese Verse, wo es um die Ermahnung geht. Die Ermutigung rahmt die Ermahnung ein. So, lasst uns beginnen mit der Ermutigung in Vers 13. Unsere erste Ermutigung lautet: Gutes tun ist deine beste Vorsorge. Petrus knüpft hier an die letzten Verse an. Dieses: Und wer will euch, Schaden zufügen, wenn ihr Eiferer für das Gute seid? Es knüpft an das Gutes tun, an das Gute tun an. Er hat zuvor schon davon gesprochen: Wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen, seine Lippen, dass sie nicht Trug reden, er tue Gutes. Und jetzt knüpft Petrus an und sagt: Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr genau das tut? Das ist also eine rhetorische Frage. Petrus will nicht die Antwort wissen: Wer will euch Schaden zufügen? Nein, er kennt die Antwort. Aber was ist die Bedingung dafür? Schaut mal auf das Wenn. Wenn ist hier die Bedingung. Wenn ihr Eiferer für das Gute seid. Nun, hier in den besten griechischen Handschriften, ihr habt es schon gemerkt, ich verwende hier einen anderen Begriff als die Schlachter 2000. In den besten griechischen Handschriften steht hier noch ein stärkerer Begriff als Nachahmer. Hier steht das Wort Eiferer. Dieses Wort heißt Zelotai oder Zelotes, kommt davon Zelotes, und woran erinnert euch das? An Zelot. Ja, hier steht das Wort, von dem wir Zelot ableiten, und zur Zeit Jesu waren diese Zeloten eine Gruppe, die sehr radikal war. Sie haben dafür geeifert, ihre Landsleute von jeder Art Fremdherrschaft zu befreien. Und für sie war jedes Mittel recht, ob Mord oder Diebstahl, Lügen, Anschläge. Lass mich klar sein, solche Mittel sind niemals recht. Aber wir können etwas lernen von den Zeloten. Sie hatten Eifer. Und genau um diesen Eifer geht es. Eifer für Gutes. Eifer für das Gute tun. Sie waren also ihrer Sache voll und ganz hingegeben und haben sich ihrer Sache verpflichtet. So sollen wir uns dem Guten verpflichten, egal was kommt. Und was bedeutet das ganz konkret? Nun, Petrus hat es geschrieben. Ordnet euch der Regierung unter, ordnet euch eurem Herrn, eurem Arbeitgeber unter, nehmt eure Verantwortung in der Ehe wahr, vergeltet Böses mit Segen. Das ist das Gute tun. Das ist Gutes. Und dafür sollen sie eifern, weiter eifern. Und wenn sie das tun, dann gilt: Wer will euch Schaden zufügen? Nun, Schaden ist ja ein allgemeiner Begriff für jede Form von Schaden, finanziell oder vielleicht der Ruf, der Schaden nimmt, oder sogar körperlich durch Schläge, seelisch durch Verachtung, Spott. Also ein allgemeiner Begriff für Schaden. Nun, wenn wir uns jetzt fragen, was bedeutet das für die Empfänger, dann gibt es hier vor allem zwei Ansichten. Die erste Ansicht lautet, einige Ausleger meinen, dass, weil es ja diesen Fall gibt, dass Menschen für Gutes tun leiden und Schaden empfangen, unrechtmäßig, dass es deswegen hier um den ewigen Schaden geht. Also, anders gesagt, wer will euch in Ewigkeit Schaden zufügen? Das Einzige, was sie tun können, die Verfolger, ist, euren Leib zu nehmen, oder? Sie können euch töten, aber sie können euch nicht eure Errettung nehmen, nicht euer Heil nehmen, nicht euer Erbe nehmen, nicht eure Hoffnung. Und das ist wahr. Natürlich ist es wahr. Und ich freue mich in dieser Wahrheit, dass letztendlich niemand uns echten Schaden zufügen kann. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang passt besser eine zweite Ansicht, nämlich, dass es hier tatsächlich um den irdischen Schaden geht, den Menschen uns zufügen können. Es geht nicht um das Heil, es geht um ihr Leben hier auf der Erde. Und nun lasst euch nochmal diese Frage durch den Kopf gehen. Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr für das Gute eifert? Eigentlich niemand, oder? Und das ist der Punkt. Eigentlich ist das nicht die normale Reaktion von Menschen auf Gutes tun mit Hassverfolgung und Schaden zufügen zu reagieren. Das ist gegen die Vernunft. Das ist gegen das Gewissen. Und ihr wisst, jeder Mensch hat noch ein Gewissen. Und sofern es nicht vollkommen betäubt ist, müssen sich überwinden, um das zu tun, um jemanden, der Gutes tut, Schaden zu fügen. Und es ist im Normalfall auch gegen die Regierung. Was wir hier im Petrus lesen, in diesem Brief, gibt es wohl noch keine systematische Verfolgung von Christen zu dieser Zeit. Aber es gibt diese allgemeine Meinung gegen die Christen. Also es gibt Verleumdung, es gibt einen Hass aus der Bevölkerung. Aber es ist gegen die Natur einfach, Gutes mit Bösem zu vergelten. Ich glaube, da liegt auch die erste Ermutigung. Tu das Gute, denn das ist dein stärkster, natürlicher Schutz vor Schaden. Das ist die beste Vorsorge, die du treffen kannst gegen Leiden. Eiferst du für das Gute? Bist du entschlossen, das Gute zu tun, egal was kommt? Egal wie anstrengend es ist, egal wie viel es dich kostet? Zu deiner Ermutigung sage ich dir, Gutes tun bewahrt dich vor viel Leid. Trotzdem gilt auch Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Doch, ist hier der Kontrast, doch, es gibt diesen Fall. Es gibt den Fall, dass man für Gutes tun leidet. Und so ist es keine Garantie, dass ihr niemals leidet, wenn ihr das Gute tut. Es gibt diese verkehrte Reaktion auf Gutes. Es gibt diesen Hass auf Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit sind hier gute Taten. Es ist also einfach derselbe Gedanke wie Gutes tun, Gerechtigkeit tun. In 1. Petrus 2, Vers 24 haben wir gelernt, dass Jesus unsere Sünden an seinem Leib getragen hat auf dem Kreuz, damit wir nicht mehr jetzt der Sünde leben, sondern der Gerechtigkeit leben. Also Gerechtigkeit ist ein gerechtes Leben, sind gerechte Taten. Und es gibt den Fall, dass man für gerechte Taten verfolgt wird. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass ich für Gerechtigkeit verfolgt werde? Petrus sagt in Kapitel 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Du sollst nicht überrascht sein. Ich habe doch das Gute getan, warum werde ich verfolgt? Du sollst nicht überrascht sein, es ist zu erwarten. Und das wird auch durch Paulus bestätigt, der sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. In 2. Timotheus 3, Vers 12. Und das sagt er an Timotheus. Aber er schreibt an Timotheus als einen Pastoren. Aber das gilt nicht nur für Pastoren. Denn er sagt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. John MacArthur sagt zu dieser Stelle, Zitat, nicht jeder gottgefällige Christ wird bedroht, eingekerkert, gefoltert oder muss für seinen Glauben als Märtyrer sterben. Aber treue Christen sollten nicht überrascht sein, wenn die Welt ihnen mit Feindseligkeit entgegnet oder begegnet. Zitat Ende. Also, um es zusammenzufassen, du musst die Verfolgung für Gutes, für Gerechtigkeit erwarten, aber nicht jeder Christ muss Verfolgung in diesem Maße, in massivem Maße, in voller Härte erfahren. Für beide gilt, für solche, die verfolgt werden, die nicht verfolgt werden, gilt, glückselig seid ihr. Und das bedeutet, ihr seid gesegnet. Glückselig ist einfach Freude, ein Wort für Freude. Ihr seid gesegnet, ihr könnt euch freuen. Aber wie soll das gehen? Wie kann ich mich für in dieser Situation freuen, wo ich verfolgt werde? Nun, Petrus hat diesen Gedanken von seinem Herrn, von dem Herrn Jesus. Der sagt in der Bergpredigt, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn, und jetzt kommt der Grund, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das ist die Antwort auf das Warum. Du freust dich nicht über den Schmerz, den du erfährst. Du freust dich nicht über den Spott, den du erfährst. Du freust dich, weil dein Leiden ein glückseliges Ergebnis hat, eine glückselige Erwartung. Das ist die Erwartung der Herrlichkeit. In Römer 8, Vers 17 sagt Paulus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir mit ihm leiden, mit Jesus Christus leiden, werden wir auch verherrlicht werden. Ihr wartet auf die Herrlichkeit. Und das ist eure Freude. Unsere Verheißung gilt der Zukunft. Wir haben keine Verheißung, kein Recht darauf, dass unser Leben ohne Leiden ablaufen wird. Aber wir haben eine Verheißung, dass unsere Zukunft herrlich wird. Fragt einmal unsere älteren Geschwister in der Gemeinde, wie oft sie an den Himmel denken. Fragt mal Wilhelm nach dem, was er jetzt durchlitten hat, wie er über den Himmel denkt. Ich denke, wir können als jüngere Menschen auch von ihnen lernen. Wir erwarten noch viele angenehme Erfahrungen in dieser Welt, aber unser Segen kommt eigentlich erst in der Zukunft. Und so ist die einzige Reaktion, die uns Freude gibt in Leid, ist, auf die Zukunft zu blicken. Und trotzdem gilt auch, dass das Leiden in dieser Welt nicht nur eine große Erwartung hat, sondern auch eine große Ehre. Die Apostel waren froh darüber, dass sie gewürdigt worden waren, für Jesus Christus zu leiden. Und auch Paulus sagt in Philipper 1, Vers 29, dass es eine Würde ist. Er sagt, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Es ist eine Ehre, diesen Weg nachzugehen, den der Herr Jesus gegangen ist, für Gerechtigkeit zu leiden. Und Leiden hat auch ein segenreiches Ergebnis. Jakobus sagt, euer Leiden für Gutes tun, das bewirkt Ausharren. Ihr werdet einfach mehr Ausharren haben, ihr werdet reifer werden. Und ihr werdet das nicht durch eure eigene Kraft sein, sondern Petrus sagt uns, Kapitel 4, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Wenn ihr um Christi willen geschmäht werdet, seid euch gewiss, Gottes Geist ist auf euch. Gottes Ressourcen, Gottes Kraft, Gottes Befähigung ist in euch. Das ist euer Trost. Und wenn ihr durch den Geist gestärkt lebt, dann werdet ihr Christus ähnlicher werden. Noch mehr als der vielleicht keine Verfolgung erleidet. Und das ist die Zusicherung und Ermutigung, die wir hier sehen am Anfang von unserem Text. Ich fasse nochmal zusammen. Gutes tun bewahrt dich vor vielem Leid. Aber selbst wenn du unrechtmäßig leidest, bist du gesegnet in der Zukunft, deine herrliche Zukunft und auch in der Gegenwart. Dadurch, dass du reifer wirst, dadurch, dass du geehrt bist, für Christus zu leiden. Aber jetzt will ich doch wissen, wie ich mich am besten verhalte. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, Vers 14b. Gottesfurcht ist deine höchste Aufgabe. Gottesfurcht ist deine höchste Aufgabe. Jetzt kommen wir zur Ermahnung. Und dieser hauptsächliche Befehl in diesem Text ist, fürchte Gott statt Menschen. Und das ist das Wichtigste, was wir tun müssen. Fürchte Gott. Und das schließt Menschenfurcht aus. Und darum der erste Unterpunkt, verweigere Menschenfurcht. Und das ist der Vers 14 noch. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Nun, Petrus drückt erst aus, was wir nicht machen dürfen. Wir dürfen nicht Menschen fürchten. Das ist leichter gesagt als getan. Aber wir sehen diesen Aufruf von Petrus hier, wie er häufig in der Schrift vorkommt. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 8. Und Petrus hat diesen Gedanken hier aus Jesaja. Ich will euch das gerne zeigen und lasst uns einfach mal zu Jesaja Kapitel 8 gehen. Jesaja Kapitel 8 ist die Zeit, als König Ahas in Juda regiert. König Ahas war ein Nachfolger von 4 guten Königen, von 4 Königen, die König David nachgefolgt sind. Aber König Ahas war nicht gut. König Ahas war ein Götzendiener. König Ahas lebte heidnisch und schloss sogar den Tempel zu. Müsst ihr euch mal vorstellen. Er hat nicht nur Götzen gedient, er hat den Tempel, Anbetung im Tempel beseitigt. Sein Hauptproblem war aber, dass er Menschen fürchtete anstatt Gott. In dieser Zeit war Assyrien zu einer internationalen Großmacht aufgestiegen und deswegen hat Syrien und das Nordreich Israel einen Pakt geschlossen, einen Bund gegen Assyrien. Und sie wollten auch Juda mit ins Boot holen, ja? Juda und den König Ahas. Aber König Ahas wollte das nicht. Deswegen hat Syrien und Israel gesagt, Ahas, wir setzen dich ab. Wir kommen und setzen dich ab. Und Jesaja prophezeite, dass das nicht so kommen würde, dass Gott ihn bewahren würde. Aber, und Jesaja forderte ihn auf, Ahas, vertrau auf Gott. Ahas sagte, ich vertraue lieber auf Assyrien. Und deswegen spricht der Jesaja in Kapitel 8 diese Worte, Vers 12 bis 14, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn, der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge, für die Bewohner von Jerusalem, so dass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Jesaja ruft hier auf, Gott zu vertrauen und ihn zu fürchten. Und er ruft hier solche auf, die nicht das fürchten sollen, was Ahas fürchtet, die nicht die Völker fürchten sollen, die nicht die Feinde fürchten sollen, sondern Gott. Petrus verändert diesen Aufruf ein wenig. Er sagt nicht, fürchtet euch nicht vor dem, was das Volk fürchtet. Petrus sagt, ihr drohen aber fürchtet nicht. Oder anders ausgedrückt, fürchtet nicht die Feinde, fürchtet nicht ihr Drohen. Und die Christen in Kleinasien, die waren jetzt im Fokus von einem feindseligen Volk und sie haben sicher auch Drohungen erlebt. Denn sie wurden als Verbrecher verleumdet, ja? Man hat sie wie als Übeltäter angesprochen. Und Verbrecher bekommen Strafen. Wir brauchen nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, dass ihnen die Strafen für Verbrecher angedroht wurden. Zum Beispiel, wir sperren euch ein. Wir nehmen euch die Kinder weg. Wir schicken euch auf die Galeeren. Und so kriegen sie diese Bedrohung. Und Petrus sagt, lasst euch nicht beunruhigen. Und das ist eine Bekräftigung vom Aufruf, nicht Menschen zu fürchten. Denn beunruhigen heißt etwas schütteln. Ja, dieses Wasser, das still ist, wenn ich es schüttle, es kommt in Unruhe. Lasst euch nicht schütteln, lasst euch nicht beunruhigen durch das, was auf euch eintrifft, die Drohung. Das passiert, wenn man sich von der Angst bestimmen lässt, wenn man sich regieren lässt von der Angst. Und Angst ist stark in dieser Welt. Ich denke zum Beispiel an Südafrika, das Land, was auch zuletzt in den Schlagzeilen war, dadurch, dass durch die Tragödie um den Sprinter Oscar Pistorius, der seine Freundin getötet hat. Aber um das zu verstehen, diesen Fall, müsst ihr wissen, dass Südafrika Rekordhalter für Gewaltverbrechen, Raubüberfälle und Einbrüche ist. Die Menschen dort leben hinter Mauern, Bewegungsmeldern, automatisch ausgelösten Waffen. Alles, weil sie Angst haben vor Feinden, Angst haben vor Räubern. Furcht ist der Alltag für sie. Und Petrus sagt jetzt einfach, regt euch nicht auf, fürchtet nicht die Feinde, fürchtet nicht ihr Drohen. Und du fragst dich, wie mache ich das? Wie überwinde ich meine Furcht? Und die Antwort liegt im Text. Und lest mal weiter. Sondern heiligt vielmehr Christus, den Herrn, in euren Herzen. Woran erinnert euch das? An Jesaja 8. Dort stand es auch. Fürchtet nicht ihre Furcht, erschreckt nicht davor, sondern den Herrn der Herrscher sollt ihr heiligen. Jahwe Zevaot sollt ihr heiligen. Und Petrus setzt hier für Jahwe das Wort Christus ein. Denn vielfältige und auch frühere Handschriften belegen hier, Christus den Herrn steht hier im Text. Nicht Gott den Herrn, sondern Christus. Nun, Christus ist Gott, aber Petrus betont hier, Christus, euer Herr, ihn sollt ihr fürchten, verehre deinen Herrn. Das ist jetzt die Aufforderung. Und was heißt das? Wie kannst du Christus heiligen? Wie kannst du Christus heiligen? Nun, Christus ist heilig. Du kannst ihn nicht heiliger machen, als er ist. Deswegen heißt heiligen hier so viel wie ihn als heilig verehren. Und wo? Wo verehrst du ihn? Zuallererst in deinem Herzen. Ja? So heißt es hier, heiligt vielmehr Christus, den Herrn, in euren Herzen. Was ist dein Herz? Dein Herz ist, damit meint Petrus nicht das Organ, was schlägt, sondern er meint dein Kontrollzentrum. Das, was dich in dem Innern kontrolliert. Das sind deine Gedanken, deine Absichten, deine Wünsche, deine Einstellungen. All das ist im Herz und so ist also das Herz vor allem das Denken. Was nimmt dein Denken ein? Was beschäftigt dein Denken? Was bestimmt deine Einstellung? Nun, Petrus sagt, es soll Christus sein. Christus, der heilig ist. Und heilig in der Schrift hat vor allem zwei Aspekte. Das erste ist Majestät. Gott ist heilig, weil er abgesondert ist, weil er über allem steht, weil er über der Schöpfung steht. Er ist Majestät und darum auch unerreichbar hoch. Zweitens ist er abgesondert nicht nur von der Schöpfung, sondern von dem Bösen. Er ist rein, er ist unbefleckbar. Und beide Aspekte sind wichtig und sollen dein Herz bestimmen. Wenn du an Christus denkst, denkst du an Majestät, an Christus, den König. Und du denkst an Christus, der einfach rein ist, der keine Sünde getan hat und niemals gegen sein Wesen, gegen das, was wahr, gerecht und rein ist, handeln kann. Und jetzt gehen wir weiter. Also wir wissen, wir sollen Christus im Herzen heiligen, verehren, uns bewusst machen, er ist König, er ist Majestät, er ist rein. Und das soll jetzt eine Auswirkung haben. Lass mich klar sein, dass du Christus im Herzen verehrst, heißt nicht, dass es hier um deine private Angelegenheit geht. Dass die Feinde draußen verfolgen, die Christen verlassen die Christen, also ziehe ich mich zurück in meinem Herzen, in meinem Denken. Da habe ich jetzt Christus und denke an ihn, versuche das von der Welt abzuschotten. Nein, darum geht es nicht. Das sei ferne. Dein Herz ist der Kern und der Ursprung für dein Handeln, für dein Verhalten. Wenn du Christus im Herzen heiligst, wird es dein ganzes Leben bestimmen. Darum geht es. Darum soll Christus in deinem Herzen zuerst verehrt werden, damit es dein Handeln daraus überläuft. Was heißt Christus zu verehren? Das heißt, sich seiner Herrschaft unterzuordnen. Und ich bin dankbar, dass ich euch das nicht ausführen muss, weil ihr das wisst. Christus ist Herr. Wir machen nicht Christus zum Herrn in unserem Leben. Er ist Herr. Wir erkennen es nur an, oder? Wir erkennen es an. Wir haben uns zum Zeitpunkt unserer Errettung dem untergeordnet, dass wir erkannt haben, ich bin sündig. Ich habe zu Unrecht für meine eigenen Wünsche gelebt. Christus ist die ganze Zeit der Herr. Und er hat das Anrecht auf mein Leben. Also, ich ordne mich ihm unter seinem Willen. Er hat mich erkauft durch sein Opfer. Jetzt verleugne ich mich und ordne mich seiner Herrschaft unter. Und das lässt deine Menschenfurcht überwinden, wenn du auf Christus, den Herrn, blickst, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der gleichzeitig nicht nur dein Herr, sondern auch dein Hirte ist. Johannes 10. Er wird nicht zulassen, dass irgendetwas in deinem Leben fehlt oder du etwas verlierst, was du unbedingt brauchst. Christus ist dein Hirte. Er sorgt für dich. Er wird nicht zulassen, dass du in deinem Leben etwas vermisst oder verlierst, was du unbedingt brauchst. Und lass mich das noch weiter klar machen und ausführen. Und Lou Priolo, Direktor eines Zentrums für biblische Seelsorge, ihr kennt vielleicht einige Bücher von ihm, er sieht Liebe als den effektivsten Weg, um Furcht zu besiegen. Das ist genau, was Petrus auch sagt. Christus zu verehren heißt, ihn zu lieben. Liebe überwindet deine Furcht. Ja? Stell dir vor, du hast Angst vor Schlangen, du fürchtest Schlangen, aber wenn du jetzt dein Kind mit auf die Schlange zugehen siehst und es will die Schlange anfassen, dann wirst du nicht sagen, oh, ich habe Angst vor Schlangen. Dann wirst du hingehen, du wirst dein Kind retten. Deine Liebe zu deinem Kind wird deine Furcht überwinden. Und genauso ist es auch mit deiner Menschenfurcht. Wenn du Gott liebst, dann wird das deine Menschenfurcht überwinden. Wenn du fürchtest, ihnen das Evangelium zu sagen, wenn du Gott liebst und sie liebst und denkst, wenn sie so weiterleben, sie werden verloren gehen, wenn ich ihnen nicht das Evangelium sage. Deine Liebe für sie wird deine Furcht überwinden. Oder wenn du vielleicht Angst hast davor, dass du Beziehungen verlierst, dadurch, dass dein Glaube bekannt wird. Wenn du Gott liebst, wird es deine Furcht überwinden, deine Angst, etwas zu verlieren. Also Liebe überwindet Furcht. Und wie wirkt sich das aus, wenn ich Jesus als Herrn verehre und ihn liebe? Wir kommen zu den nächsten beiden Punkten und das sind die Auswirkungen, die Anwendung aus dieser Gottesfurcht. Hier in unserem deutschen Text geht es so weiter, seid bereit zur Verantwortung, als neuer Satz, aber im Griechischen geht der Gedankengang einfach weiter. Ihr verehrt Christus als Herrn und das in der Bereitschaft, jedermann Rechenschaft zu geben. Jedermann Verantwortung abzulegen, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Verteidige deine Hoffnung, ist unsere dritte Aufforderung. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn du Christus als Herrn angenommen hast, dann bist du auch in der Verantwortung, das vor Menschen zu bezeugen. Und wann? Petrus sagt, alle Zeit, immer. Du musst also konstant bereit sein zur Apologia, das ist das Wort für Verantwortung. Und es war damals vor allem eine formelle Verantwortung vor dem Gericht, wie zum Beispiel Paulus, der sich verteidigen musste. Er war angeklagt vor dem Gericht. Und du sagst, ich musste mich noch nie vor dem Gericht für meinen Glauben verantworten. Und ich auch nicht. Aber lies einmal weiter. Es heißt hier, Verantwortung gegenüber jedermann. Aha, also nicht nur dem Richter gegenüber, sondern jedermann. Und diese Gerichtssprache wird hier auf den Alltag angewandt. Wenn dich jemand fragt, was ist das eigentlich da, dein Glaube? Worauf hoffst du eigentlich? Das ist der Zeitpunkt, wo du Verantwortung ablegst, Rechenschaft ablegst. Und so geht es um einfach vielfältige Situationen, wo Menschen dich fragen. Denn das Wort für fordern kann auch Fragen bedeuten. Zum Beispiel Ausleger Hebert weist darauf hin, dass es eigentlich ein recht informeller Ausdruck ist, ein alltäglicher Ausdruck für Fragen. Also was sollst du verteidigen? Deine Hoffnung. Jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und Hoffnung ist eng mit dem Glauben verbunden. 1. Petrus 1, Vers 21 sagt, dass Christus erwählt ist als Lamm, uns zu erretten, und er wurde offenbart, er wurde auch auferweckt aus den Toten, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Glaube und Hoffnung sind eng verbunden. Warum? Beides sind übernatürliche Gaben von Gott. Dein Glaube und deine Hoffnung sind eine Gabe von Gott. Dein Glaube und deine Hoffnung haben auch beide mit absoluter Zuversicht zu tun. Beide haben mit Vertrauen zu tun. Also, was ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen Glaube und Hoffnung? Nun, Glaube ist das Vertrauen auf Gott in der Gegenwart. Hoffnung ist das Vertrauen auf Gott für die Zukunft. Und Hoffnung auf eine herrliche Zukunft, das unterscheidet dich radikal von deinen Mitmenschen. Lass uns das mal gegenüberstellen. Wir als Gläubige verstehen Hoffnung als Gewissheit. Es ist so, es wird so kommen. Ungläubige sagen, wenn sie sagen, ich hoffe, es wird einfach mal besser gehen, dann ist es ein vages Wünschen. Sie wissen es nicht. Wir hoffen auf Christus, auf den Auferstandenen. Ungläubige hoffen auf sich selbst, ihre eigene Kraft, andere Menschen, technischen Fortschritt. Aber all das ist kraftlos im Vergleich zu Gott. Wir hoffen auf, ganz konkret, auf Christi Wiederkunft. Der Herr wird wiederkommen. Wir hoffen auf Herrlichkeit. Wir hoffen auf Gerechtigkeit, dass wir endlich ja wirklich heilig sind, wie wir heilig sein sollen, oder? Wir sündigen jetzt immer noch im Leben, in unserem Wandel sind wir noch nicht gerecht, auch wenn wir der Stellung nach gerecht sind vor Gott in Christus. Wir warten darauf, dass das ein Ende hat mit unserer Sünde im Leib, unserem sündigen Leib. Ungläubige können höchstens vom Besten ausgehen. Sie können sagen, noch, hoffentlich tritt der beste Fall ein. Sie warten auf Besserung, aber all ihre Hoffnung ist zu Ende und aus mit dem Tod. Im Tod ist alle Hoffnung zu Ende für sie. Also Hoffnung, das ist einfach, unterscheidet dich radikal von deinen Mitmenschen. Du studierst das Wort Gottes, weil es in Ewigkeit bleibt. Du liebst und investierst dich in die Gemeinde, weil diese Beziehungen ewig bleiben. Unsere Beziehungen bleiben ewig. Du lässt dich von Krankheiten nicht niederschlagen. Warum? Weil du weißt, mein Leib ist vergänglich. Ich kriege einmal einen unvergänglichen Leib. Mein Leib ist nicht mein Kapital. Ist nicht das, was ich habe. Und irdischer Reichtum ist nicht dein Ziel, weil du ein ewiges Erbe bekommst. Das verändert dein Leben einfach ungemein. Hoffnung hat dein Denken revolutioniert und hoffentlich sehen das auch die Menschen in deinem Umfeld, dass du Hoffnung hast. Ganz praktisch, durch das, so wie du handelst. Und sie fragen dich, wie erklärst du jetzt deine Hoffnung? Bitte sage nicht, nun, ich hatte so ein starkes Gefühl, dass ich ja ewig leben werde. Nee. Geh zur Schrift. Gib eine logische Erklärung auf der Basis der Schrift. Ja? Wenn jemand dich fragt, warum hoffst du auf ewiges Leben? Dann gehst du in die Schrift und sagst zum Beispiel, Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt, an mich glaubt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Also, Jesus ist das Leben. Ich glaube an Jesus. Und darum habe ich ewiges Leben und werde auch nach dem Tod leben. Das ist logisch, oder? Das ist das, was hier steht. Aber warum wird diese Erklärung so schwer angenommen in dieser Welt, wenn es doch logisch ist? Natürlich, weil die Menschen geistlich blind sind für die Wahrheit. Aber was bewirkt diese Blindheit? Diese Blindheit bewirkt, dass Menschen von falschen Annahmen ausgehen. Zum Beispiel, jeder Mensch denkt und argumentiert auf der Grundlage von seinen Annahmen. Ja? Zum Beispiel dein atheistischer Nachbar oder Kollege. Der Atheist setzt voraus, geht von der Annahme aus, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen ultimativen Zweck für diese Welt. Und vielleicht findet er Bestätigung im Naturalismus. Also vielleicht glaubt er an die Natur als Ursprung für Wahrheit. Die Natur als Ursprung für alle Gesetze, die wir sehen, dass Dinge von oben nach unten fallen. Das sieht er vielleicht als die Grundlage an, dass sich alles einen natürlichen Ursprung hat. Auf dieser Grundlage, die Natur ist vielleicht seine Bibel, auf dieser Grundlage erklärt er dir, wie alles entstanden ist. Erklärt er dir, wie natürliche Selektion unser Leben hervorgebracht hat. Seine Annahme ist, alles hat einen natürlichen Ursprung und es gibt keinen Gott. Das ist seine Annahme. Und wenn wir unsere Hoffnung verteidigen, dann gehen wir zur Schrift. Das ist unsere Annahme. Ja? Unsere Annahme ist, Gott hat gesprochen. Und die Bibel setzt voraus, dass Gott existiert. Die Bibel setzt voraus, dass die Schrift wahr ist. Und deswegen argumentieren wir auch von der Schrift ausgehend. Wir versuchen gar nicht, die Menschen auf ihre Annahmen uns zu stellen. Alles hat einen natürlichen Ursprung. Nein, dann können wir unsere Hoffnung nicht erklären. Wir gehen zu unserer Annahme, die Schrift. Und das ist der fundamentale Unterschied. Denn Gott hat sich geoffenbart in der Bibel, und nur die Bibel kann auch die Realität erklären. Jede andere Annahme kann die Realität nicht erklären. Nur die Schrift kann die Realität erklären. Und deswegen verteidige deine Hoffnung auf Grundlage der Schrift, auf Grundlage der Wahrheit. Ein Beispiel aus unserer Zeit, wie Annahmen unser Denken bestimmen. Von unserem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der sagte zu einer aktuellen Debatte um gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Zitat, wir können nicht bloß sagen, das ist gut, nur weil es immer schon so war. Und deshalb muss es auch so bleiben. Wenn viele Menschen das heute anders denken, muss man nachdenken. Welche Annahme sehen wir hier in diesem Zitat? Wir sehen hier, wenn viele Leute anders denken, dann muss man nachdenken, ob es immer noch gut oder falsch ist. Also, die Annahme ist, die Mehrheit beeinflusst, was man als gut ansieht. Die Mehrheit. Deswegen, wenn die Mehrheit es anders denkt, dann ist auf einmal das falsch, was vorher richtig war. Oder das richtig, was vorher falsch war. Versuche nicht auf falschen Voraussetzungen zu argumentieren. Geh zur Schrift. Und es wird unweigerlich zum Zusammenstoß von Weltbildern kommen. Von dem Weltbild, Gottes Wort ist wahr, oder von dem Weltbild, die Natur ist wahr, oder die Mehrheit hat Wahrheit, oder die Geschichte lehrt uns Wahrheit. Nein. Geh zur Schrift und tu das, verteidige deine Hoffnung mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und zwar ist hier der Zusatz, du sollst nicht hochmütig sein, du sollst nicht überheblich sein, sondern sanftmütig. Sanftmut heißt Demut. Und Demut soll deine Einstellung zu deinem Mitmenschen sein, dem du selbst deinem Feind sein, dem du Rechenschaft ablegst. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, sei freundlich, sei niemals aggressiv. Und dann auch mit Ehrerbietung. Das ist das Wort für Furcht. Es kann Respekt vor Menschen bedeuten, aber ich bin überzeugt, dass es hier die Gottesfurcht ist. Aus dem Zusammenhang sehen wir, dass Petrus gerade die Menschenfurcht vor der Menschenfurcht gewarnt hat und dieses Wort hier für Furcht auch an anderen Stellen für Gottesfurcht verwendet. Und Gottesfurcht ist die Voraussetzung, dass du deinen Mitmenschen respektierst, ja? Dass du ihn nicht fürchtest und seine Meinung fürchtest, nein, dass du ihn respektierst, weil du weißt, über dir steht der Herr, weil du weißt, dass du einstmals selbst tot warst, blind warst, verloren warst. Deswegen begegnest du ihm einfach mit Demut und Respekt. Das ist so wichtig, wenn wir das Evangelium weitersagen, wenn wir unsere Hoffnung verteidigen. Und verabscheue die Heuchelei. Petrus sagt, bewahrt ein gutes Gewissen. Was ist das Gewissen? Und das Gewissen ist ein Mitwissen, wörtlich, ein innerer Zeuge. Dein Gewissen bewertet deine Taten. Aber dein Gewissen ist nur so gut wie der Maßstab, an dem dein Gewissen sich misst. Jeder Mensch hat auch im gewissen Sinne das Gesetz Gottes in sich wohnen, sagt Römer 2. Aber trotzdem, dein Gewissen orientiert sich nur an dem Standard, den du setzt. Deswegen orientiere dein Gewissen an dem Maßstab Gottes, an dem Wort Gottes. Wenn du ein Gebot Gottes siehst in der Bibel, das dir gilt, dann erinnere ich dich daran und messe dich an diesem Gebot. Wenn du liest, Epheser, darum leg die Lüge ab und rede die Wahrheit, dann orientiere dich an Gottes Maßstab. Und zweitens, ein gutes Gewissen orientiert sich nicht nur am richtigen Maßstab. Ein gutes Gewissen ist frei von Schuld. Wenn du gegen dein Gewissen handelst, dann lädst du dir Schuld auf. Und wie kannst du frei werden? Nun, der Herr Jesus selbst hat uns besprengt in unseren Herzen und los und frei gemacht vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser, sagt Hebräer 10, Vers 22. Wir sind gewaschen, aber wir müssen unser gutes Gewissen auch bewahren, sagt Petrus, erhalten. Das heißt, wenn wir sündigen, müssen wir Buße tun. Ändere dann dein Denken, ordne dich neu Gottes Maßstab unter. Ja, Lügen ist falsch und ich muss die Wahrheit reden. Und dann tue wieder Gottes Willen. Warum ist ein gutes Gewissen so wichtig? Nun, ohne ein gutes Gewissen kannst du deinen Herrn nicht verehren. Wie Petrus sagt, heilige Christus als Herrn. Und zweitens, du kannst kein effektives Zeugnis für deine Hoffnung sein, wenn du kein gutes Gewissen hast. Ohne ein gutes Gewissen ist deine Verteidigung des Glaubens nutzlos und du wirst dem Druck der Verfolgung auch nicht standhalten. Was ist die Absicht für ein gutes Gewissen? Lass uns in den Text schauen. Damit die, welche euren guten Wandel Christus verlästern, zu Schanden werden, dem, worin sie euch verleumden mögen. Die Lästerung der Feinde richtete sich gegen das Gute, haben wir gesehen. Ja, warum lästern sie das Gute? Weil es sie befremdet, sagt Petrus in Kapitel 4. Es befremdet die Ungläubigen, dass wir nicht mitmachen in dem ganzen heillosen Schlamm, in der ganzen Sünde. Und deswegen, sie haben keinen Angriffspunkt, deswegen verlästern sie einfach das Gute des Christentums. Den guten Wandel in Christus, also das, was gut ist in Gottes Augen und in Christus bedeutet einfach einen christlichen Wandel. Ein Lebenswandel, der sich an Christus ausrichtet und ihm folgt. Und sie verleumden euch, in der Schlachter steht, als Übeltäter, aber wir ziehen hier die kürzere Form vor, weil das ist auch mit Texten belegt. Offensichtlich hat hier jemand den Text an 2 Vers 12 angeglichen, wo tatsächlich steht, dass sie euch als Übeltäter verleumden. Also die Christen wurden verleumdet für ihren guten Wandel, weil sie einfach nicht mitmachen in der ganzen Sünde. Und die Feinde sollen jetzt zu Schanden werden. Bewahrt ein gutes Gewissen, damit eure Feinde in eurer falschen Anschuldigung zu Schanden werden. Was bedeutet dieses zu Schanden werden? Zu Schanden werden ist ein Ausdruck, der oft im Alten Testament vorkommt, vor allem in den Psalmen. Zum Beispiel David, Psalm 25, sagt, Zitat, zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Zu Schanden werden heißt, eine vollständige Niederlage zu erleben, beschämt zu werden vor seinen Feinden. Und die Lästerer, die den guten Wandel der Christen verleumden und verlästern, Sie sind Feinde Christi. Sie hassen den guten Wandel in Christus. Und sie sagen, ihr Christen, ihr seid Übeltäter. Aber Gott will, dass sie in diesem Urteil zuschanden werden, dass sie die Niederlage erleben. Und sie werden diese Niederlage erleben, wenn Christus Gericht übt. Es kann aber auch zu Lebzeiten geschehen. Und das ist natürlich unsere Hoffnung, unser Gebet, dass unsere Feinde oder die Feinde der Christen einfach zu Lebzeiten erkennen, dass ihr Urteil falsch ist, dass die Christen ein gutes Gewissen haben, dass sie Gutes tun. Wenn Gott sie zur Buße leitet, dann werden sie ihr Urteil revidieren und aufgeben und sich Gott unterwerfen. Aber wenn sie es nicht tun, wenn sie als Lästerer sterben, werden sie vor Gottes Thron stehen und zu Schanden werden für ihr falsches Urteil. Und dann sollen sie erkennen, dass die Verleumdungen für deinen guten Wandel falsch waren, weil du ein gutes Gewissen hast. Deswegen bewahre dein gutes Gewissen. Lass nicht zu, dass ihre Anklagen zutreffen. Lass nicht zu, dass andere dich als Heuchler verlästern und du wirklich einer bist. Lass nicht zu, dass du als hochmütiger Fanatiker verlästert wirst, weil du wirklich mit hochmütiger Haltung das Evangelium weitersagst. Nein, lass diese Anklagen nicht wahr sein, indem du ein gutes Gewissen bewahrst. Und nach diesen Ermahnungen kommen wir jetzt nochmal zur Ermutigung. Eine kurze Ermutigung in Vers 17. Gutes tun ist dein bester Leidensgrund. Wo ist hier die Ermutigung, fragst du, wenn Petrus sagt, es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun? Und die erste Ermutigung ist, Leiden für Gutes tun ist Gottes Wille. Ja, schaut nochmal genau hin. Es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte. Warum? Wie kann Gott Leid wollen? Nun, der Hintergrund ist, Gott ist gut und er hat diese Welt auch vollkommen geschaffen. Aber das Leid kam mit der Sünde, mit dem Ungehorsam gegen Gott. Nicht, weil Gott Gefallen daran hat, sondern weil der Mensch ungehorsam war. Und Gott erweist Gnade, dass wir überhaupt in dieser Welt leben dürfen, dass wir nicht sofort verdammt werden. Und jetzt ermutigt Petrus seine Empfänger und sagt, Gott weiß darum. Gott ist souverän. Gott will, dass ihr das Leid erlebt, weil er einen Plan hat. Und du leidest nicht, weil Gott die Kontrolle verloren hat. Ist das nicht ein Trost? Gott ist in der Kontrolle. Und zweitens, Leiden für Gutes tun ist besser als Leiden für Böses tun. Das ist der zweite Teil der Ermutigung. Denn Leid geschieht entweder für Böses tun oder für Gutes tun. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und beides gebraucht Gott in seinem Plan. Wenn du für Böses tun leidest, dann wirst du gezüchtigt, dann wirst du hoffentlich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Aber Leiden für Gutes tun ist moralisch eindeutig besser. Wo liegt der Unterschied? Nun, Leiden für Böses tun ist Gottes Zucht und soll dich zur Buße führen. Leiden für Gutes tun bringt dich voran, weil es die Reife bringt. Leiden für Böses tun korrigiert und bringt dich auf den Weg zurück. Leiden für Gutes tun bringt dich auf den Weg voran. Leiden für Böses tun, kein Unterschied zu der Masse von Übeltätern, die wir in dieser Welt haben. Aber Leiden für Gutes tun hebt dich heraus aus der Masse der Menschen. Denn es zeugt von einem erneuerten Leben. Leiden für Böses tun ist kein Zeugnis für ein verändertes Leben. Es bestätigt die Anschuldigung der Ungläubigen und es bestätigt ein schlechtes Gewissen. Aber allein das Leiden für Gutes tun widerlegt die Verleumdung und du leidest für ein gutes Gewissen. Aber vor allem, dass der grundlegende Unterschied, warum Leiden für Gutes tun besser ist, ist, der Jesus Christus hat selbst für Gutes tun gelitten. Der Jesus Christus hat niemals für Böses tun gelitten. Und du wirst ihm nicht ähnlich sein, ihm nicht nachfolgen, wenn du für Böses tun leidest. Der Jesus hat niemals für Böses gelitten, aber er hat für Gutes gelitten. Und du hast Gemeinschaft mit ihm, wenn du für Gutes tun leiden solltest, wenn es der Wille Gottes ist. Das ist, was die Empfänger brauchten. Es ist besser so, dass wir für Gutes tun leiden, als für Böses tun. Denn Gott will es und Gott will, was ihn ehrt. Und wenn du leidest, dann frag dich, warum leide ich? Leide ich jetzt, weil ich gesündigt habe? Oder leide ich, weil Menschen mir Leid zufügen, obwohl ich Gutes tue? Wenn du für Gutes tun leidest, dann blicke zuallererst auf Christus. Und Christus hat dich aus Schuld errettet und er hat dir ewigen Segen erworben. Er verdient jetzt deine Ehrfurcht, deine Anbetung. Und ehre ihn als mächtigen König, das wird deine Furcht besiegen vor Menschen. Lies immer wieder von deiner Hoffnung, dass du auch deine Hoffnung gut erklären kannst, von der Schrift ausgehend. Und achte auf dein Gewissen, dass du, sobald du gesündigt hast, Buße tust, damit du ein gutes Gewissen bewahrst und Anschuldigungen, die gegen dich eintreffen, einmal am letzten Tag vor Gottes Thron widerlegt werden, nicht bestätigt werden. Durch Gottes Geist kannst du aufrichtig und gewissenhaft leben. Amen. Lass uns beten.